Sicher und gut vorbereitet ins nächste Campingabenteuer starten. Das geht am besten mit Verti, Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer. Wer noch auf der Suche nach einer Wohnmobilversicherung für den nächsten Familienurlaub, den Roadtrip mit Freunden oder einen Wochenendausflug an die Ostsee ist, ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Neben günstigen Preisen bietet Verti auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Alles kann schnell und ganz einfach digital abgewickelt werden. Trotzdem habt ihr auch Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch um euer Anliegen kümmern. Alle Infos dazu findet ihr auf www.verti.de/wohnmobil.
Verti. Genau deine Versicherung.
Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo zusammen, ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder die Sendung, in der wir uns damit befassen, wie unsere oft gar nicht so günstigen Outdoor-Jacken und Wanderschuhe und sonstiges Equipment einfach länger und besser halten und funktionieren. Ausrüstungspflege ist das Thema. Und da kennen sich natürlich meine Kollegen aus der Testredaktion Boris Knielka und Frank Wacker bestens aus. Darum sind sie mir zugeschaltet. Hallo Frank, hallo Boris.
Hallo Katharina.
Ja, so oft wie nötig, so selten wie möglich ist ja so ein grundsätzliches Motto bei Ausrüstungspflege, richtig? Oder habe ich das jetzt falsch rum gesagt? Na, ist auch egal, der Sinn ist klar. Was heißt das konkret bei, fangen wir mal bei Regenkleidung an, weil das ist so ein Klassiker, dass irgendwann plötzlich perlt nichts mehr ab und man steht da in einem heftigen Schauer und denkt sich, Mist, die Jacke war doch so teuer.
Genau. Also grundsätzlich hat man das Gefühl, dass viele Leute Angst haben, ihre Sachen zu pflegen. Angst davor, sie dabei kaputt zu machen. Und das ist schon richtig, mit der falschen Pflege mache ich meine Jacken kaputt. Wenn ich sie aber nicht wasche, mache ich sie auch kaputt, weil einfach Schmutz und auch Körperfette und Salze, die sind sehr aggressiv und die können im Lauf der Zeit, wenn man die Jacke eben nicht wäscht oder die Regenbekleidung, dann können die tatsächlich das Material zersetzen. Und als Schlagwort bei Regenbekleidung, da kann man wirklich sagen, also in dem Augenblick, in dem Sachen schmutzig aussehen, sollte man sie waschen und auch wenn man sehr pfleglich mit seinen Dingen umgeht, die selten dreckig werden, also so alle halbe Jahr eine Wäsche, das schadet auf jeden Fall nicht. Und das Gute daran ist, man kann es in der Waschmaschine waschen. Wichtig dabei ist, dass man sich natürlich wie bei aller Bekleidung, am Waschetikett orientiert. Mhm. In meinem Alter wird es dann ein bisschen kompliziert, wenn man es nicht mehr richtig sieht. Ist schon gut, wenn es die Lupenfunktion am Handy gibt. Aber erstes Indiz ist das Waschetikett. Und gucken, also wenn da 30 Grad drin steht, dann wirklich nur mit 30 Grad waschen. Wenn 40 Grad drin steht, dann auch mit 40 Grad waschen. Weil je höher die Temperatur, desto besser das Waschergebnis. Und vom Programm her sollte man eben einen Programm nehmen, das nicht so brutal vom Waschzyklus her ist. Das ist dann in der Regel die Schonwäsche oder Feinwäsche. Das hängt so ein bisschen davon ab, was man für eine Waschmaschine hat. Moderne Waschmaschinen haben sogar Outdoor-Programme mittlerweile. Und als Waschmittel empfiehlt sich entweder ein Feinwaschmittel oder tatsächlich spezielle Pflegemittel, also Waschmittel aus dem Outdoor-Fachhandel, die einfach noch einen Tick besser daraufhin optimiert sind, die Funktion zu erhalten.
Waschen die auch sauberer als ein Feinwaschmittel? Weil ich habe manchmal den Eindruck, das Feinwaschmittel ja schön und gut schont das Ganze, aber das Ergebnis ist dann, Also das meine ich jetzt gar nicht nur auf Outdoor-Sachen bezogen, aber grundsätzlich bei Feinwaschmittel.
Nein, grundsätzlich sind Feinwaschmittel natürlich nicht so aggressiv wie jetzt zum Beispiel ein Pulver, wo letzten Endes auch Aktivsauerstoff drin ist. Aber das ist genau das Problem bei den Pulvern. Die sind halt so aggressiv, dass die empfindlichen, wasserdichten, atmungsaktiven Materialien wirklich mit der Zeit auch schädigen könnten.
Nee, also deshalb, ich habe vielleicht falsch gefragt. Ich meinte, ob die speziellen Outdoor-Waschmittel, Funktionskleidungswaschmittel, ob die besser säubern auch als ein Feinwaschmittel.
Vom Säubern her nicht. Das ist eher so, dass die noch besser drauf optimiert sind, vielleicht nicht gerade die Imprägnierung noch stärker zu schwächen oder unter Umständen auch durch Rückstände zum Beispiel den Oberstoff ein bisschen zuzusetzen. Und wenn sich natürlich der Außenstoff, wenn da irgendwelche Partikel die Poren verstopfen, dann kann auch die wasserdichte, atmungsaktive Membran, die innen liegt, auch nicht mehr so gut funktionieren.
Wahrscheinlich liegt das daran, Katharina, dass in Verbindung mit Feinwaschmitteln relativ häufig dann eben auch ein Schonprogramm gewählt wird, dass dann eben auch deutlich weniger Temperatur, also das Wasser ist dann deutlich kälter und dass dadurch dann eben auch die etwas geringere Waschleistung dann auch noch zum Tragen kommt. Generell sollte man auch, das habe ich oft bemerkt, bei manchen Waschmaschinen bei uns im Waschkeller steht grundsätzlich irgendwie das Kurzprogramm. Da gibt es ja so eine extra Taste, Kurzwäsche. Und das wird dann irgendwie bei jeder Wäsche halt genutzt, automatisch, weil es halt bequem ist. Aber vielleicht sollte man in dem Zuge dann auch darauf verzichten, weil ob das Ding nun eine Stunde oder zwei Stunden läuft, ist letztlich unerheblich. Aber fürs Waschergebnis eben nicht.
Stimmt. Abgesehen davon ist es auch umweltfreundlicher, ne? Nicht das Kurzprogramm zu nehmen, weil dann das Wasser schneller erhitzt wird.
Und genau, das ist ja auch jeder, der eine Spülmaschine hat, wo dann am Ende der Verbrauch angezeigt wird und die Wassermenge, die durchgelaufen ist, die ist bei Kurzprogrammen, ist beides immer deutlich höher.
Mhm. Also, zurück zur Regenjacke.
Zur Regenbekleidung. Also was ich grundsätzlich mache, allem Umweltschutz zum Trotz, also ich mache das so, ich mache eine Wäsche eben mit Waschmittel. Ich habe gerade auch im Keller eine Wäsche laufen. Und dann lasse ich aber nochmal eine Wäsche laufen, wo ich gar nichts reinmache. Das mache ich aus dem Grund, dass wirklich alle Waschmittelreste ganz gründlich aus der Jacke rausgespült werden. Weil Waschmittel sind ja darauf ausgerichtet, die Oberflächenspannung vom Wasser zu zerstören, dass das Wasser eben gut ins Gewebe eindringen kann. Und genau das möchte ich ja dann später im Regen nicht. Deshalb ist es gut, das so gut als möglich auszuwaschen. Und es trotz extra Spülgang ist so, dass ein Programm allein das nicht optimal macht.
Mhm. Und dann Spülstopp, ne? Schleudern ist No-Go bei Regensachen.
Also wenn man seine Jacke liebt, dann macht man es mit Spülstopp und lässt sie abtropfen. Wenn es mal schneller gehen soll, dann kann man schon einmal schleudern, aber klar, wenn dann wirklich nur auf der geringsten Schleuderzahl, die Maschine zulässt.
Und haben wir angenommen, die Jacke, man hat es nicht eilig, die Jacke ist tropfnass, dann hänge ich sie irgendwo auf, wo es luftig ist, weil wenn man so Sachen tropfnass trocknen lässt, dann nehmen die ja auch schon mal einen unangenehmen Geruch an. Oder ist das bei Regenjacken weniger der Fall?
Doch, das ist bei Regenjacken auch so. Also ich muss da wirklich, wirklich drauf achten. Also auch, es war jetzt ja zum Beispiel in den letzten Wochen, war es ja unglaublich feucht, sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist natürlich nicht der ideale Zeitpunkt, um eine Jacke dann einfach so hängend trocknen zu lassen. Es ist grundsätzlich so, also wenn man einen Trockner hat, dann empfiehlt sich so oder so, die Jacke in den Trockner zu packen. Weil die Behandlung im Trockner, aber dann auf jeden Fall nur schon trocknen, auch wenn es das Etikett erlaubt, die Behandlung im Trockner, die reaktiviert die Imprägnierung. Also es ist oft so, wenn Imprägnierung noch in den tieferen Gewebeschichten drinsteckt, dann wandert die durch die Hitze nach außen. Und dann kann es sein, eben auch eine Jacke, wo vor der Wäsche die Feuchtigkeit nicht so gut abgeperlt ist, nach der Wäsche perlt das Wasser wieder gut ab. Deshalb, also wenn die Feuchtigkeit so abgetropft ist, dass nichts mehr runtertropft oder sowas, dann wirklich gerne für mindestens eine Stunde in den Trockner packen.
Wenn man denn einen hat.
Ich habe gar keinen. Wenn man den einen hat, genau.
Und wie ist es dann mit Imprägnieren? Also grundsätzlich ja, nach jeder Wäsche, oder?
Nein, nee. Imprägnieren nur dann, wenn man eben feststellt, dass Wasser nicht mehr sauber vom Oberstoff abhält. Und das kann eben zum Teil wirklich sein, also wenn die Jacke einfach schmutzig ist und sich der Oberstoff vollsaugt, dann kann es durchaus sein, dass eine Wäsche schon genügt, um die Imprägnierung wieder zu reaktivieren. Sollte ich nach der Wäsche feststellen, dass das nicht der Fall ist, dann imprägnieren. Und am besten mit einem Spray, weil ich mit dem Spray das halt besser dosieren kann, wie mit einem Mittel, das ich mit in die Waschmaschine gebe. Wenn ich es mit in die Waschmaschine gebe, imprägniert es natürlich auch die Innenseite. Aber bei der Innenseite möchte ich ja eigentlich, dass sie den Schweiß gut aufnimmt.
Klar, logisch.
Und beim Imprägnieren dann wirklich auch gucken. Also nicht nur die Außenseite imprägnieren, sondern zum Beispiel auch unten am Saum, so die ersten 5 cm vom Saum an den Ärmelbündchen, die Innenseite von den Ärmelbündchen, am der Kapuze und am Gesicht auch die Randbereiche innen imprägnieren. Das verhindert, dass sich Feuchtigkeit eben nach innen saugt wie ein Schwamm.
Habt ihr da auch einen Tipp in Sachen Imprägniermittel? Da sind ja auch dann einige nicht ganz unumstritten, so aufgrund von Umweltgründen.
Genau, also wenn man umweltfreundliches Imprägniermittel möchte, dann empfehlen wir die Imprägniersprays von Nikwax oder Fibertech. Mit denen haben wir einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Und die können mithalten mit konventionellen, oder?
Also es ist tatsächlich immer noch so, dass Imprägniermittel mit umweltschädlicher Fluorchemie, dass die in der Anwendung einfacher sind. Die muss ich nur aufsprühen. Aufgrund von den Lösungsmitteln mache ich das aber, oder mittlerweile mache ich es nicht mehr, wenn ich es früher gemacht habe, dann habe ich da zum Beispiel immer eine Atemschutzmaske der Klasse 3 angezogen, weil ich die Dämpfe nicht einatmen wollte. Und die Probleme hat man halt bei den umweltfreundlichen Sprays nicht. Die umweltfreundlichen Sprays, die sind nicht ganz so wirkungsvoll, die muss ich einfach dann halt öfters erneuern und sind von der Anwendung her, muss man ein bisschen mehr gucken, dass man es nicht übertreibt, aber das ist also, das macht man ein, zweimal und weiß man, wie es geht.
Also auf jeden Fall am besten erst sowas ausprobieren, bevor man dann, wenn man dann irgendwie zu dem Schluss kommt, man braucht noch mehr Imprägnierung, bevor man dann doch zur Chemiekeule greift.
Genau, und auf keinen Fall im Bad machen, sondern eher gucken, dass man irgendwo draußen auf den Rasen geht. Ich habe das einmal über der Badewanne gemacht und danach haben wir einen Tag Badewanne geputzt, weil dieses Imprägnierspray, also nicht nur Badewanne, sondern auch die Fliesen und alles, weil dieses Imprägnierspray tatsächlich einen Film darauf hinterlassen hat.
Es riecht auch nicht gut.
Nee, das merkt man ja auch schon, wenn man das. Aber ich finde, das ist draußen auch schon heftig. Da muss man aufpassen, dass man irgendwie nicht eine Brise, also Wind nicht ins Gesicht bekommt, weil dann ist auch richtig ätzend.
Wobei das eben tatsächlich bei den umweltfreundlichen Sprays besser ist als bei den Mitteln mit der Fluorchemie. Mhm.
Und wie ist es, das gilt jetzt gar nicht nur für Regenjacken, sondern auch für Softshells. Es kann ja auch mal jetzt irgendwie eine Jacke oder meinetwegen auch eine Hose richtig Flecken bekommen haben oder auch gerade unten bei Hosen der Saum, der halt dichter am Boden ist. Wie kann ich das vorbehandeln? Kann ich da zur guten alten Gallseife greifen oder lieber nicht?
Also Gallseife kann man schon vorsichtig nehmen, aber wirklich halt nehmen und dann sofort in die Waschmaschine stecken, dass es nicht zu lange einwirkt, was auch noch ein guter Tipp ist, wenn man zum Beispiel von der Fahrradkette Ölflecken hat, ist original Bril. Mhm. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und wichtig ist, wenn man beim Wegmachen nie reiben, sondern immer nur tupfen. Weil durch Reiben, da arbeite ich den Schmutz tiefer ins Gewebe ein.
Boris, was empfiehlst du da auch Priel? Oder ich dachte nämlich gerade noch, du nimmst garantiert keine Gallseife als Veganer.
Nee, ist sie gar nicht vegan, das wusste ich gar nicht. Nee, aber ich habe sie tatsächlich,
glaube ich. Ach mein Gott, ja, noch. Genau.
Ja, nee, gar nichts. Also ich bin bisher noch gar nicht in die Verlegenheit gekommen, das irgendwie sauber machen zu müssen, weil ich meine Ausrüstung eigentlich so behandle, dass sie solche Flecken zumindest nicht kriegt und ich am Fahrrad auch keine Kette habe, sondern einen Zahnriemen, was deutlich sauberer ist. Tatsächlich habe ich noch nie eine Jacke damit vorbehandeln müssen. Also von daher habe ich da keine Erfahrung. Bei mir reicht es eigentlich aus, wenn ich es normal in die Waschmaschine stecke, aber dann eben mit einem Autowaschmittel. Das ist bisher immer alles rausgekommen.
Ja, und grundsätzlich ist halt eben wirklich so. Also wenn ich meine Bekleidung halt regelmäßig wasch, dann wird sie gar nicht so schmutzig oft, dass ich halt diese Probleme habe, dass ich den Schmutz nur noch mit heftigen Mitteln rauskriege.
Mhm. Vielleicht benutze ich zu viel Sonnencreme und so. Also ich kenne das auch gerade so, dass im Kragenbereich, dass da doch mal alles so, ja, so
süßlich. Ja, gut, die fettigen Substanzen, ja klar.
Genau, ja, klar. Nee. Und das ist aber auch das. Also gerade diese fetten Substanzen im Kragenbereich, das ist wirklich ganz, ganz heftig fürs Material. Manche Hersteller machen das so, dass die den Kragenbereich sogar mit zwei Materialschichten verarbeiten. Da wirkt dann die innere Schicht, die wirkt dann letzten Endes wie so eine Schutzschicht für die äußere. Deshalb wirklich gucken, wer merkt, aha, da ist viel Schmutz, ab in die Waschmaschine.
Vielleicht bin ich da tatsächlich auch noch auf der Seite, weil so oft wie nötig, aber so selten wie möglich, da muss ich mal stärker drauf achten. Ansonsten Softshells, beim Waschen großartig was beachten im Gegensatz zu Regenjacken. Also man kann sie besser schleudern, ne?
Genau, also Softshells würde ich tatsächlich auf niedrigen Schleudertouren anschleudern, weil man bei Softshells noch stärker die Problematik hat, dass sie halt, wenn sie zu lange trocknen, dass sie dann anfangen zu müffeln.
Mhm. Und da gibt es aber ja auch irgendwelche Sportwaschmittel oder die auch für Funktionskleidung geeignet sind, die Geruchshemmer enthalten sollen oder Geruchsbeseitiger. Ist das empfehlenswert oder ist da auch schon wieder so viel Chemie drin, dass man sagt, nee, besser nicht?
Nein, ich kenne ja die Geruchshemmer, das können auch irgendwelche Mikroorganismen sein, die letzten Endes den Geruch beseitigen. Das kann man schon probieren.
Und dann gilt wahrscheinlich auch nach Möglichkeit in Trockner, wenn man einen hat und das Kleidungsstück ist Trockner geeignet.
Genau, also bei Softshells ist letztens Imprägnierung mindestens so wichtig wie bei der Funktionsjacke. Die Funktionsjacke bleibt wasserdicht, wenn die Imprägnierung weg ist. Sie verliert nur an Atmungsaktivität. Während bei Softshells ist in der Regel so, deren Wetterschutz hängt ganz, ganz stark davon ab, dass die Imprägnierung gut ist. Deshalb auch da ganz, ganz arg darauf achten, dass die Imprägnierung intakt ist und dass man nachimprägniert.
Das gilt natürlich auch für Schuhe, ne? Also Imprägnierung ist da auch irgendwie das A und O, wenn es jetzt nicht ein Lederschuh ist.
Wobei man auch Lederschuhe nachimprägnieren kann. Ja, also da muss man nicht immer gleich die volle Leder, die volle Wachskur draufpacken, sondern oft reicht es auch aus, wenn die noch sauber sind, dass man da nochmal ein bisschen Spray drüber sprüht. Gerade wenn es schnell gehen muss, wirkt erstaunlich gut.
Bei Schuhen ist ja irgendwie gerade die Gefahr, dass man vom Wandern zurückkommt und sie sind dreckig und man stellt sie erstmal in die Ecke und vergisst sie. Dabei brauchen gerade Schuhe besondere Pflege.
Das stimmt, ja. Und zwar nicht nur obenrum, sondern auch unten am Profil. Das wird auch gerne vergessen, wo sich dann eben der ganze Matsch dann sammelt, der feucht ist und ja und da eben auch eine Weile lang feucht bleibt. Von daher ist es schon richtig, dass man die Schuhe am besten nach der Wandertour direkt, so wie sie sind, dann eben, zumindest wenn sie da wirklich Schaden genommen haben, beziehungsweise verdreckt wurden, das ist ja bei trockenem Wetter nicht immer der Fall, dass man sie dann wirklich unter lauwarmem Wasser mal abspült, abbürstet und dann nach eine kurze Pflegepackung gönnt.
Wie sieht die aus, die Pflegepackung?
Also dann schon so, dass man die Schuhe, nachdem man sie wirklich gründlich gereinigt hat, und das sollte man generell auch nicht nur von unten machen, also die Sohle wie angesprochen, sondern auch von innen, also die Innensohle rausnehmen, die man übrigens auch mal in der Waschmaschine mit waschen kann, schadet ja nichts. Und wenn doch, dann kann man sie auch leicht ersetzen. Die kostet ja nur meist ein paar Euro. Am besten dann gleich durch eine gute Sohle ersetzen natürlich. Die Senkel genauso, kann man auch rausziehen und mitwaschen. Und dass man dann den Schuh danach gründlich trocknen lässt, und zwar wirklich gründlich. Also nicht nur, dass er nur augenscheinlich trocken ist, sondern so, dass er wirklich garantiert durchgetrocknet ist. Das können 24 Stunden bei trockenem Wetter sein, das kann auch 48 Stunden lang dauern. Dabei auf keinen Fall natürlich irgendwie in die Sonne stellen oder direkt auf die Heizung oder neben den bollernden Ofen, sondern eher bei Zimmertemperatur. Und wenn man das dann gemacht hat und die Schuhe wirklich trocken sind, gerne kann man sie übrigens dazu auch ausstopfen, so mit Zeitungspapier am Anfang zumindest mal kurz, wenn sie noch sehr nass sind, und dann das Papier wieder ausziehen. Dann mit Wachs nachbehandeln, also Lederschuhe natürlich. Bei Synthetikschuhen ist das witzlos. Also Lederschuhe, egal ob mit Membran oder ohne Membran, ruhig mit Schuhwachs einschmieren, einmassieren, kurz einwirken lassen, dann aber eben überschüssiges Material, also überschüssige Pflegesubstanz abwischen.
Sind denn eigentlich, weil du auch gerade sagtest, beim Trocknen lassen hohe Temperaturen meiden, was man eigentlich auch weiß, so wenn ich jetzt auf einer Hütte bin, da gibt es aber immer diese Trockenräume, wo es bollenwarm ist. Ist das jetzt, sagt man da, naja, einmal ist keinmal? Oder wenn jemand, weiß nicht, eifriger Hüttenbesucher ist, dann...
Das ist kein Problem, weil so warm sind die nicht. Das kommt einem nur so warm vor, weil es meistens draußen ziemlich kalt war und man dann ziemlich schnell mit den dreckigen Schuhen eben in diesen Raum geht. Nein, also das ist kein Problem. Lass die vielleicht 35 Grad haben, das ist für einen Schuh kein Problem. Nur wenn in der direkten Sonne steht, kennt ja jeder, der mal sein Auto irgendwo geparkt hat und dann mal das Armaturenbrett anfasst, das sind dann ganz andere Temperaturen, die da zustande kommen und auf den Schuh einwirken, genauso auf der Heizung. Aber das in der Hütte, das macht nichts.
Okay, gut. Gibt es da noch so andere Hausmittel? Also ich meine, also, was heißt Hausmittel? Aber mit Zeitung ausstopfen ist ja auch ein alter Trick, den man bei sonstigen nassen Schuhen, den man davon kennt. Was ist denn mit sowas wie Kaffeesatz oder Kaffeepulver gegen Muffgeruch? Gute Idee oder eher nicht?
Also allein aus praktischen Gründen würde ich es nicht machen, weil keine Ahnung, wie ich nachher das Kaffeepulver da wieder rauskriege.
Staubsauger?
Ja, aber gut, ich meine, so ein Innenfutter ist ja auch relativ offenporig. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weiß ich nicht. Aber es gibt da auch relativ verträgliche Sprays, die ich aus dem Kletterbereich kenne, weil Kletterschuhe müffeln ja wirklich und das funktioniert eigentlich damit relativ gut. Aber wenn man natürlich auf Chemie verzichten mag, die garantiert in diesen Sprays drinsteckt, dann... mag vielleicht auch Kaffeepulver funktionieren, das kann sein.
Ich habe es auch noch nie ausprobiert. Also wenn von unseren Hörern damit jemand Erfahrung hat, dann schreibt uns gerne mal eine Mail an info@outdoor-magazin.com. Das würde uns interessieren, ob das was bringt oder nicht.
Was man natürlich nicht vergessen darf, also wenn der Kaffee natürlich so feucht wird, das Pulver, dass es abfärbt, das kriege ich natürlich nicht mehr raus.
Nee, das ist unschön, das stimmt. Wenn der Schuh von innen jetzt sowieso vielleicht schon dunkel ist, dann fällt es ja auch nicht so auf. Naja, aber das ist ja alles irgendwie, also jetzt, ich wollte gerade sagen, Kaffeesatzleserei, nee, ist es nicht, aber nicht so ein A und O der Ausrüstungspflege. Deswegen verlassen wir den Kaffee mal. Gibt es sonst noch irgendwie einen verbreiteten Fehler, der vielleicht gerade bei Schuhen gerne gemacht wird, außer dass man sie eben nicht rechtzeitig säubert?
Dass man sie vielleicht auch zu feucht lagert.
Also gerade genau.
Das, im Keller sollte man darauf achten. Ich meine, so ein Hygrometer gibt es ja im Baumarkt irgendwie für 5 €. Kann nicht schaden, sich das mal da in den Keller zu stellen und mal zu gucken, wie hoch denn die Luftfeuchtigkeit da wirklich ist. Mhm. Manche Neubaukeller sind ja erstaunlich trocken, das ist dann kein Problem. Aber bei den meisten, würde ich mal behaupten, sieht es dann schon so aus, dass die Feuchtigkeit da weit über 70% liegt. Und in dem Zustand oder bei der Luftfeuchtigkeit Schuhe zu lagern, schädigt das Material insoweit sogar, dass es dann später dazu kommen kann, dass sich sogar die Sohle auflöst. Also dieses sogenannte Hydrolyseproblem, dass bei vor allem bei Nichtbenutzung von Schuhen, die lange also rumstehen und dann in feuchter Umgebung rumstehen, das ist dann doch ein recht gravierendes. Und dem geht man eben am einfachsten aus dem Weg, indem man A, seine Schuhe natürlich regelmäßig benutzt, was man wahrscheinlich sowieso ganz gerne macht, aber B, eben dann auch nicht zu feucht lagert. Und dann lieber irgendwie auf dem Dachboden oder unter das Bett schiebt oder irgendwie einen Kniestock oder wo man noch eine freie Ecke hat, also im Bereich der Wohnung, als in den Keller.
Auch was ist denn der Kniestock? Sorry.
Achso, das ist, wenn man so eine dachschräge Wohnung hat und da geht die Schräge nicht bis zum Boden runter, sondern wird durch eine senkrechte Fläche sozusagen abgeschirmt, diese letzte Ecke. Da kann man sich eine Tür reinschneiden oder oft ist auch eine Tür vorhanden und dann kann man da eben diesen niedrigen Bereich, der eben so auf Kniehöhe oft beginnt, naja, meistens auf Oberschenkelhöhe, dann noch nutzen, um da eben Zeug zu verstauen. Und da ist es zumindest, wenn das Haus gut gedämmt ist, trocken. Trockener als im Keller.
Also und wenn man merkt, dass man eben einen relativ feuchten Keller hat, das ist bei uns zum Beispiel auch ein Problem, weil unser Haus Ende der 60er gebaut wurde, da hat man eben noch keine so wirklich wirkungsvolle Abdichtung der Bodenwanne gehabt, dann lohnt es sich für den Ausrüstungsraum durchaus, dass man sich da eventuell einen Feuchter reinstellt. Das kostet zwar ein bisschen Strom, aber
ich glaube, die kosten viel Strom.
Ja, oder? Aber was willst du halt machen, weil die Hydrolyse, das passiert ja nicht nur bei Schuhen, das kann auch bei Zelten dazu führen, dass die die Beschichtung vom Außenzelt oder von der Bodenwanne sich auflöst und das Zelt dann immer dicht ist. Danach kann man, also ist dann Müll und das relativiert natürlich dann den Stromverbrauch.
Aber da muss man auch erstmal einen Aufbewahrungsraum haben, oder? Ich denke mal, viele Leute haben jetzt keinen speziell viel
Ausrüstung. Nö, wenn's halt, also, aber wenn man halt zum Beispiel, wenn man halt seine Sachen im Keller hat und man stellt fest, dass der Keller sehr feucht ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
Und nächster Aspekt wäre, also genau, und ich meine, ihr habt ja schon gesagt, das gilt nicht nur für Schuhe, das gilt eigentlich für sämtliche Ausrüstung, dass sie nicht irgendwie bei zu hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden sollte. Ganz besonders gilt das auch für Daunensachen.
Genau, also da sollte ich auf jeden Fall auch gucken, dass die eben trocken und lichtgeschützt und luftig gelagert werden. Also viele Hersteller, die liefern ja, was Schlafsäcke angeht, aber zum Teil auch Jacken, die liefern sie ja mit dem Aufbewahrungssack, der aus Baumwolle oder aus Netzmaterial besteht. Alter Kissenbezug oder Bettbezug eignet sich aber genauso.
Oder auch der Platz unterm Bett, in jedem Fall der bessere, weil Feuchtigkeit führt nicht dazu, nur dazu, dass dann die Daune eben weniger leistungsfähig ist, sondern die Jacken müffeln dann ja auch entsprechend. Bei Schuhen fällt das nicht auf, aber bei Jacken sehr wohl. Also von daher sollte man allein aus diesem Grund die Sachen nicht im Keller packen.
Und was das Waschen betrifft, beziehungsweise Pflege grundsätzlich, was habt ihr da für Tipps für Daunenprodukte, also Jacken und auch Schlafsäcke?
Also bei Jacken, da würde ich auch sagen, mindestens einmal am Ende von der Saison. Wenn man jetzt jemand ist, der sich viel mit Sonnencreme einschmiert, wo man halt merkt, dass dann der Kragen vielleicht auch schon nach 2 Monaten völlig verschmiert ist, dann würde ich sie auch nach 2 Monaten schon waschen. Das ist also Daune, ist richtig gewaschene Daune, die ist erstaunlich robust. Die verkraftet schon einige Wäsche, bevor sie leidet. Und jetzt, wenn es so eine leichte Daunenjacke ist, die kann ich auch gut in die Waschmaschine stecken. Wer eine modernere Waschmaschine hat, da gibt's unter Umständen auch ein spezielles Daunenprogramm. Also unsere Waschmaschine hat es und es funktioniert so hervorragend, dass ich mittlerweile für einen kompletten Freundeskreis die Daunenjacken wasche, weil...
Ach, gut zu hören.
Ja genau.
Ja, das ist unglaublich. Das Waschprogramm ist wirklich so optimiert, dass die Jacke aus der Waschmaschine kommt und zum Teil sich die Daunenklumpen schon gelöst haben. Bei Daunen ist es so, wenn man die wäscht, dann sammelt die sich zu einem großen Klumpen, der ewig braucht zum Trocknen und den man eigentlich während des Trocknungsprozesses dann immer wieder ausdrücken und aufklopfen muss, bis er sich dann mal löst. Und das nimmt einem die Waschmaschine tatsächlich schon ab. Also wer häufiger mal Daunensachen waschen möchte und sich eine neue Waschmaschine kaufen muss oder sowas, hier der Tipp, darauf achten, dass es das Daunenprogramm gibt. Und wenn man sie dann danach in Trockner packt, natürlich auch nur schon trocknen, dann schafft man es innerhalb von einem halben Tag, die Jacke wieder einsatzbereit zu haben. Ist unglaublich. Also man wird richtig begeistert.
Beim Waschen, aber hier dann eben nicht mit Feinwaschmittel, sondern da sollte man dann schon ein spezielles Daunenwaschmittel,
genau,
was rückfettende Substanzen enthält. Das ist also generell bei Daunenprodukten wichtig. Und natürlich muss auch die Waschtrommel groß genug sein. Wenn ich jetzt einen Expeditionsparker habe, der da nicht reinpasst, dann ist es dann vielleicht doch günstiger, ihn dort nicht in dieser kleinen Maschine zu waschen, sondern dann eben dann auch in Service zu geben. Die Möglichkeit gibt es ja auch, dass man Daunenprodukte, vor allem Schlafsäcke, bei denen es fast nie möglich ist, die in eine geeignet große Trommel reinzupacken, dann professionell reinigen lässt. Also bieten einige Hersteller und Händler bieten das an, den Service. Ich habe den selber mal in Anspruch genommen und in dem Fall wurde dann sogar der Schlafsack aufgetrennt und die Hülle separat gewaschen vom Inhalt. Das heißt, die Daunen bekamen eine spezielle Kur und die Hülle sozusagen, also Außen- und Innenmaterial auch. Und beides war natürlich nachher nicht nur super sauber, sondern auch bei der Daune deutlich, deutlich bauschkräftiger. Zumal man in dem Zuge, wenn die Kammern dann eh schon geöffnet wurden, dann eben auch noch nachfüllen kann. Mhm. Das heißt, es bieten dann noch viele an, die dann sagen, hey, wollen Sie da nochmal 50 Gramm reinpacken? Da ist noch Platz. Sie hat ein bisschen ein Loch verloren, der Schlafsack. Dann kostet das dann auch nicht die Welt. Also ich habe,
was kostet das denn insgesamt, diese Rundumbehandlung für den Schlafsack?
Also ich habe damals, das ist schon ein paar Jahre her, so ganz regulär 70 Euro gezahlt mittlerweile, aber das ist jetzt schon, bestimmt 10 Jahre her, also wahrscheinlich wird es schon ein bisschen teurer sein jetzt heute.
Und wo, also findet man da, findet man so einen Service in jeder größeren Stadt oder muss ich da erstmal das Internet heranrufen oder?
Also Händler bieten oder, also ja. Man kann bei Händlern nachfragen, wenn man Autofachhändler seines Vertrauens hat. Und dann gibt es zum Beispiel das Auto-Service-Team in Berlin, die bieten diesen Service auch markenübergreifend an.
Okay. Und das ist gut investiertes Geld, weil letztendlich der Schlafsack, der ist dann quasi wie neu. Man kann ihn wirklich auch nochmal, man kann quasi den Reset-Knopf drücken am Tacho, weil durch die exzellente Behandlung und das Nachfüllen der Dauer vor allem, hat er ja wieder seinen Ursprungswert und dann tickt die Uhr von neuem. Also meiner ist jetzt, den habe ich 1996 gekauft und der ist regelmäßig im Einsatz. Und ja, also in 5 Jahren gebe ich ihn vielleicht nochmal ins Service. Aber das war eine Investition, die sich jetzt über die Jahre wirklich gelohnt hat.
Mhm, auf jeden Fall. Und Frank, in deine Superwaschmaschine passt dann auch kein Daunenschlafsack rein, oder?
Nein, das ist zwar neuen Kilotrommel, das ist aber für einen Schlafsack oder zumindest einmal ein leichter Sommerschlafsack, das funktioniert, aber wärmere Schlafsäcke, das mache ich nicht, sondern die wasche ich von Hand in der Badewanne. Da muss man wirklich, also da, das braucht Zeit. Aber auch da ist zum Teil so wirklich hochwertige, 10 Jahre alte Daunenschlafsäcke, die, wenn man die kriegt, also auch da bin ich natürlich der Ansprechpartner für den Freundeskreis, was ich aber auch gern mache, weil man da ja viel Erfahrung sammelt. Da kriegt man Schlafsäcke, die liegen echt da wie so eine dünne Decke auf dem Boden und dann wäscht man sie und dann haben sie wieder richtig, richtig Bauschkraft, weil die Daune, also Daune sind ja unheimlich viele feinste Härchen in Anführungszeichen, die auch wieder noch feinere Abzweigungen haben. Dadurch kann sie so viel Luft speichern und isoliert deshalb so gut, aber mit der Zeit ist halt, wenn das Körperfett damit reinkommt und Schmutz, dann legt sie sich alles an und dadurch verliert die Daune natürlich die Möglichkeit, die Luft zu speichern. Deshalb geht auch die Bauschkraft oder Luft, wie man oft sagt, vom Schlafsack so weit zurück. Und das wird dann reaktiviert. Ich habe zum Teil Schlafsäcke gehabt. Ein Fall, der war 15 Jahre alt, 700-800 Nächte drin genächtigt. Und ich hatte parallel dazu das natürlich überarbeitete neue Modell da, aber das war von der Füllmenge und Konstruktion sehr ähnlich war. Und nachdem der Schlafsack gewaschen war, hat man fast keinen Unterschied zum neuen Modell gesehen. Es war unglaublich beeindruckend.
Und wie gehst du da vor? Also das ist dann, also ich halte ich mich da auch an die, ich meine, da ist da vielleicht eine Pflegeanleitung bei beim Schlafsack oder also du lässt die Badewanne volllaufen, kippst da das Daunenwaschmittel mit rein und misst das genau. Dann mit Thermometer, mit dem Badewannenthermometer die Temperatur, nehme ich an?
Nö, handwarm.
Ah ja, okay.
Handwarm ist gut und dann nicht den Fehler machen, den Schlafsack aus dem Packsack zu nehmen und reinzuschmeißen, weil in der Regel schwimmt der dann einfach oben auf dem Wasser. Und dann braucht man seine ganze Energie, um den das erste Mal überhaupt unter Wasser zu drücken. Das ist echt so ein bisschen Don Quixote, Kampf gegen Windmühlen. Sondern man packt den Schlafsack in den Packsack und dann taucht man den Packsack mehr oder weniger. Den drückt man unter das Wasser. Und dann holt man den Schlafsack immer wirklich nur so 2 Handbreit raus, fängt dann an, diese 2 Handbreit da das Wasser mehr oder weniger einfach durchdrücken, einzuarbeiten, einzumassieren und so arbeitet man sich dann Stück für Stück vor. Und wenn dann der ganze Schlafsack durchdrängt ist, dann kann man noch ein paar Mal mehr oder weniger halt so ein bisschen in der Wanne rumbewegen, simuliert damit letzten Endes ja die Waschbewegung auch von der Trommel. Und dann mache ich es in der Regel so und dann lasse ich das Wasser ab. Also man sieht ja auch zum Teil, wenn das Wasser total schmutzig ist, dann mache ich unter Umständen nochmal einen Waschgang. Mhm. Also eben dieser 15 Jahre alte Schlafsack, die Ursprungsfarbe, die war ein dunkles Blau und als ich ihn bekommen hatte, hatte man eher das Gefühl, das ist ein Anthrazit. Da habe ich dann eben 2 Waschgänge mit Waschmittel gebraucht, bis das Wasser so war, dass ich da habe, ja, das ist sauber. Also wenn man dann merkt, jetzt Wasser ist das Waschwasser ist sauber, nicht mehr dunkel gefärbt, sondern halt nur noch ein bisschen getrübt durchs Waschmittel, dann kann man anfangen zu spülen, was man letztens genauso macht. Also Wasser aus der Badewanne rauslassen, klares Wasser nachfüllen. Und das kann auch je nach Füllmenge, kann das sein, dass man 3-4 Spülgänge braucht. Und man merkt letzten Endes, dass es okay ist, wenn man das Wasser trinken kann. Also wenn es so klar ist, dass es keine Schaumbläschen mehr hat und auch keine Schlieren. Und dann mache ich es, und ich mache es zwischen jedem Waschgang, mache ich so, dass ich halt den Schlafsack wirklich eng zusammenroll, weil damit kann ich halt das Wasser, das auch in der Daune drin ist, richtig gut rausdrücken und spüle damit natürlich letzten Endes auch, drückt da Spülmittelreste und Schmutzreste noch raus. Mhm. Und wenn man das dann gemacht hat, dann den Schlafsack über einen Wäscheständer legen. Muss auch an einem Platz sein, wo man feuchtigkeitsunempfindlichen Boden hat, also nicht auf den Dielenboden in der Schuhe stellen, weil aus den Daumenklumpen, da tropft einfach immer wieder am Anfang Nässe raus. Und direkt nach dem Waschen kann man so machen, dass man vielleicht alle 2-3 Stunden, wenn man zu Hause ist, die Klumpen ausdrückt, sonst macht man es halt, wenn man heimkommt. Und man merkt, und irgendwann merkt man, dass es aus den Klumpen nicht mehr raustropft. Und dann kann man anfangen, vorsichtig dagegen zu klopfen und dann fangen die an, sich zu lockern. Also und wirklich eben nicht erschrecken. Ich habe das auch mal bei einer Freundin oder sowas. Das war eine Jacke, die hat ihre Jacke gewaschen. Dann hat sie mich ganz verzweifelt angerufen. Die ist kaputt. Irgendwie, das sind nur noch Klumpen drin. Das ist normal, eben das macht Daune.
Mhm. Und irgendwann schüttelt man das dann auch so ein bisschen auf.
Genau, oder? Also wenn man dann merkt, dass man halt so durch Klopfen mehr oder weniger diese Klumpen mehr und mehr lösen kann, dann verteilt sich die Daune ja wieder im Schlafsack. Und wenn man merkt, dass sie sich ganz gut verteilt hat, dann kann man das Schütteln anfangen.
Ist aber schon auch, da vergeht dann insgesamt schon auch einiges an Zeit, oder? Mit der Wäsche
und dem Trocknen. Also bis der richtig trocken ist, muss man schon mit 2-3 Tagen rechnen. Und in diesen 2-3 Tagen muss man immer mal wieder danach nachgucken. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man am Anfang die Zeit hat, um die Klumpen regelmäßig auszudrücken, dass halt viel von der Feuchtigkeit rauskommt. Danach ist es dann so, also wenn man zum Beispiel das dann macht, bevor man morgens zum Arbeiten geht und dann abends wieder, wenn man heimkommt, das ist okay, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, das vielleicht über Mittag auch nochmal zu machen. Das hilft auf jeden Fall. Aber es ist definitiv natürlich eine Geschichte, die Zeit braucht. Es lohnt sich. Wer sich leisten kann oder leisten will, da ist natürlich dann eben dieser professionelle Waschservice die deutlich weniger aufwendige Art.
Man muss auch
und wer keine Badewanne hat.
Genau.
Kommen wir, bevor wir am Schluss der Folge sind, noch ganz kurz auf etwas Unkomplizierteres zu sprechen, nämlich Merino-Produkte, also Sachen, die man auch oft auf der Haut trägt, aber Wolle ist ja jetzt auch, ja, ist sie jetzt unkompliziert zu waschen oder nicht? Also bei Merino-Sachen, da steht ja oft drauf, 40 Grad Wäsche geht.
Ja, oder? Also oft, ja, 40 Grad ist eher selten und meisten geben schon 30 Grad.
Ich meine, dass ich schon oft gesehen habe, dass das bei vielen
Sachen gut steht. Ja, gut, habe da jetzt auch keine Erhebung gemacht, das war nur mein Eindruck. Aber das, also natürlich kann man Kunstfaserwäsche, manche eignet sich ja sogar für 60 Grad Temperaturen, deutlich unkomplizierter waschen und da ist es dann auch nicht schlimm, wenn man die mal ein bisschen stärker schleudert, außer dass sie dann vielleicht, wenn man zu stark schleudert, die Form verlieren kann. Aber grundsätzlich ist es bei Merino-Wäsche schon so, dass die Pflege leichter ist, allein deswegen, weil ich sie gar nicht so häufig waschen muss. Mhm. Also wenn ich Kunstfaser-Shirt, was ich direkt auf der Haut trage, das müffelt in der Regel schon nach einem Tag. Ein Merino-Shirt fängt da vielleicht nach einer Woche an zu müffeln, wenn überhaupt. Wenn man es regelmäßig, so machen wir es hier ganz gerne, dass wir es regelmäßig raushängen, über Nacht zum Auslüften an die frische Luft, dann braucht man es unter Umständen nur, ja, also wirklich alle paar Monate mal waschen, wenn es jetzt das einzige Shirt ist, was man trägt, weil das erstaunlich gut wirkt und die Wolle halt diese Selbstreinigungskraft hat. Aber wenn sie dann doch mal gewaschen werden muss, dann natürlich auch nur im speziellen Wollprogramm und dann ist Schleudern auch absolut tabu und der Trockner sowieso. Und auch da natürlich, wie bei Daunenprodukten, ist ein spezielles Waschmittel auf jeden Fall hilfreich.
Da reicht das Feinwaschmittel aber auch, oder? Das ist ja, ist
da das reicht auch das Feinwaschmittel. Doch, das geht auch. Ja, das geht schon auch.
Da muss ich zugeben, zu meiner Schande, da war ich schon öfter etwas unbedarfter, dass ich ein Merino-Teil auch einfach in Buntwäsche, jetzt natürlich nur bei 30 oder 40 Grad reingetan habe, einfach weil sonst man muss ja auch erstmal eine Waschmaschine voll kriegen mit oder halb voll. Also bevor ich da jetzt wegen 2-3 Merino-Oberteilen eine Waschmaschine starte.
Ja, also tatsächlich geht mir das ganz genauso. Ich mache es sogar so, dass ich es fast immer nur mit normalem Waschmittel wasche. Man muss damit rechnen, dass die Lebensdauer sich dadurch eventuell verkürzen kann. Ich habe das jetzt bisher noch nicht so feststellen können, aber ich habe ja auch keinen direkten Vergleich gemacht. Also die Teile halten trotzdem ziemlich lange. Ich glaube, essentiell ist wirklich, dass man da nochmal einen Spülgang hinterher schickt, also nochmal einen extra Klarspülgang hinterher schickt, dass dann auch wirklich die letzten Reste vom Waschmittel rausgewaschen werden und dass man es definitiv nicht stark schleudert und auch nicht irgendwie bei hoher Hitze in den Trockner packt. Ich glaube, damit kann man schon sehr viel gut machen und das Waschmittel ist dann halt noch das i-Tüpfelchen.
Mhm. Bin ich jetzt froh, da haben wir sonst noch nie drüber gesprochen, dass ich da jetzt nicht die Einzige bin, die da so unbedarft sagt. Oh, ja,
ich finde es auch komisch, wegen 3er Schürzen eine Waschmaschine einzuschmeißen. Also das
muss man lange sammeln. Für euch zum Trost, also bei modernen Waschmaschinen ist es so, die steuern die Wasserzufuhr über einen Sensor in der Waschmaschine. Das ist dann tatsächlich so, also wenn du weniger Teile rein packst, dann nutzen die zum Waschen auch weniger Wasser, wie wenn du die Trommel vollpackst. Und weniger
Wasser. Also ich werde mich dann mal an dich wenden, wenn ich eine neue Waschmaschine brauche. Meine hält nämlich, glaube ich, jetzt schon seit 15 Jahren. Da bin ich eigentlich auch mindestens seit 15 Jahren. Und die ist ja echt häufig im Einsatz, weil wir ja viel Sport machen und dann auch noch einen Hund haben. Wodurch halt auch mehr Haare an der Kleidung haften und man die auch deswegen eher wäscht. Wenn die wirklich mal kaputt gehen sollte, frage ich mal nach, Frank.
Ja, du hast das Glück, 15 Jahre. Das bedeutet noch, dass sie vom Energiesparwahn entwickelt wurde. Und das sind in der Regel die Waschmaschinen, die auch noch ein bisschen länger halten.
Ja, also, was?
Da vielleicht auch noch als grundsätzlicher Tipp. Es gibt ja eben diese Energiesparprogramme, die vermeintlich die Umwelt schonen. Das tun sie aber nur im ersten Augenblick, weil das Problem ist, also alle elektrischen Geräte, auch Spülmaschine, die werden ja auf Betriebsstunden hingebaut. Und wenn ich jetzt das Energiesparprogramm benutze, das in der Regel doppelt so lang läuft wie das Normalprogramm, dann das halbiert dann letzten Endes die Lebenszeit der Waschmaschine oder der Spülmaschine, weil sie ja doppelt so lang fürs Programm braucht.
Mhm. Okay.
Also sprich, die Kosten, die man da unter Umständen spart, die gibt man dann wieder aus, weil man sich schneller eine neue Maschine kaufen muss. Und das zweite Problem ist, wenn man, also gerade auch bei der Waschmaschine, gilt aber auch für die Spülmaschine, wenn man wirklich eigentlich fast nur mit den Ökoprogrammen wäscht, die halt mit sehr niedrigen Temperaturen arbeiten, dann passiert es, dass die Geräte innen verkeimen. Deshalb ist eigentlich ratsam, mindestens einmal im Monat halt bei der Waschmaschine sogar eine 90 Grad Wäsche laufen zu lassen und bei der Spülmaschine ein Intensivprogramm mit hoher Temperatur.
Oh ja, gehört habe ich das auch schon. Ich mache das eher selten. Aber bevor wir jetzt abdriften in eine Podcast-Folge über Waschmaschinen und deren Pflege, ich glaube, das würden wir auch
dann aber auch ein interessantes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir überlegen. Aber ich glaube, da hören wir jetzt mal für heute auf. Frank und Boris, vielen Dank für eure Tipps. Liebe Hörer, wenn ihr was verschriftlich sehen wollt, ich meine, im Podcast könnt ihr ja auch zurückspulen, wenn da jetzt irgendwas, man sich irgendwas nochmal genau merken will. Wir setzen auch noch ein paar Links in unsere Shownotes, wo ihr dann auch nochmal Wasch- und Pflegetipps findet. Und genau, ansonsten hoffen wir, euch hat's gefallen. Und wenn dem so ist, könnt ihr natürlich den Podcast gerne gleich hier abonnieren. Oder auch unsere Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk, per Abo in euren Briefkästen und auf Facebook und Instagram. So viel für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao Frank, ciao Boris.
Ciao. Ciao.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.